Kalorien, Protein, Kohlenhydrate, Schlaf und Stress. All das sind Themen, über die wir hier schon gesprochen haben. Doch ein Thema, das wird von uns und auch auf Social Media ziemlich vernachlässigt. Und das ist das Essverhalten. Ja? Nicht nur, was wir essen, spielt eine Rolle, sondern auch, wie wir essen, warum wir essen und wo wir essen. Und deshalb sprechen wir heute über 5 Dinge, die dein Essverhalten beeinflussen. Und wenn du jetzt denkst, es geht hier darum, welche Mahlzeit du zuerst isst oder ob du zum Schneiden deines Essens ein Messer benutzt oder nicht, darum geht es nicht. Es geht darum, wie viele Kalorien du zu dir nimmst, warum du sie zu dir nimmst und welche Mahlzeitenverteilung eventuell sinnvoll für dich sein kann bzw. dein Essverhalten beeinflusst. Ich würde sagen, wir legen los und bevor ich weiterspreche, hören wir kurz die Intro-Musik. So Tim, Intro-Musik vorbei. Was gibt's Neues?
Mehrere Sachen. Also zum einen haben wir ja mit Simi, unserer kleinen KI, begonnen, die wir nutzen für unsere Kunden und die wird gerade von unserer Community auf Herz und Nieren geprüft.
Ja.
Was Simi so alles kann, was Simi eventuell nicht kann. Bisher kann Simi alles. So ziemlich, ne?
Also, außer fliegen, sage ich immer.
Ja, ja. Also noch von den nicht. Aufgaben, die Fragen, die an Simi gestellt wurden.
Ja. Ja.
Also Simi erkennt Bilder von Ernährung und so weiter und kann auch die Kalorien daraus tracken. So. Also es ist schon teilweise echt krass auch manchmal, wenn man die Fotos sieht, die Simi dann eingeschickt bekommt und dann, was das Ergebnis einfach ist, direkt.
Wir können ja mal, da habe ich jetzt gerade eine Idee, weil viele Leute hören uns ja auf Spotify, die wenigsten gucken uns noch auf YouTube, aber wir können ja mal auf YouTube ein paar Simi-Use-Cases zeigen. Wir haben ja der Community, wir haben ja unsere Community gebeten, in die App fleißig zu posten, wie sie Simi getestet haben.
Ja.
Und die Tests und die Ergebnisse zeigen wir euch mal im YouTube-Channel. Also wenn ihr uns auf Spotify hört, erkläre ich euch kurz. Wenn ihr uns auf YouTube anseht, dann seht ihr es jetzt sowieso. Aber wenn ihr uns auf Spotify hört und noch nicht auf YouTube seht, dann schaut gerne mal vorbei und lasst auch gleich mal ein Abo da. Und zwar, wie Tim schon gesagt hat, ihr könnt euer Essen fotografieren und Simi erkennt, was auf dem Teller ist, wie groß die Mahlzeit ist, wie groß ein Keks ist und kann euch dann die Kalorien ganz klar sagen. Und ich möchte mal hier kurz vorlesen an alle, die das hier nur auditiv hören. Und zwar von der lieben Tuba. Liebe Grüße an dich, Tuba. Vergleich Simi und Yazio. Wie gestern besprochen, habe ich den Vergleich gemacht und bin echt erstaunt, wie gut Simi ist. Mega. Also sie hat einmal das, was Simi anhand von einem Foto getrackt hat, mit dem, was sie in Yazio trackt, verglichen. Und da ist die Abweichung nur echt minimal. Das ist halt einfach ein Gamechanger.
Es war aber eine Mahlzeit, die sie selber vorher gemessen hat, ne? Also wo sie genau weiß, was drin war, oder?
Ja, aber Simi wusste es nicht.
Ja, nee, ich meine, aber Tuba wusste, was sie in der Mahlzeit
hatte. Ja, Tuba wusste, was drin ist.
Also deswegen hat sie bei Yazio eingeben und dann hat Simi einfach nur anhand des Bildes dieselben Werte ausgespuckt.
Richtig.
Ja,
das ist beängstigend.
Ja, das meine ich damit. Das ist echt schon krass. Also das habe ich auch dann im letzten Call, habe unsere Community darum gebeten, genau das mal auszuprobieren bei Dingen, die sie halt selber tracken, selber abwiegen, wo sie genau wissen, wie viel es eigentlich ist, was da jetzt drin ist, wo wir wirklich sicher sein können, das ist die Kalorienmenge in etwa und dann einfach ein Bild davon machen, um rauszufinden, was die KI dazu sagt. Und es ist echt...
Es ist Wahnsinn. Was mich am meisten erstaunt hat, ist, das hat die Anna-Maria getestet, liebe Grüße an Anna-Maria, und zwar hat sie ihren Gewichtsverlauf an Simi geschickt und hat Simi gefragt, also ganz plakativ, Simi, ich nehme zu, oder? Also sie hat Simi bewusst herausgefordert, ob Simi dann sagt, ja, du nimmst zu, oder ob Simi dann, was sagt Simi zum Gewichtsverlauf, basierend auf ihrer Aussage. Und Simi hat tatsächlich den Gewichtsverlauf picobello gedeutet und ihr dann auch klipp und klar gesagt, dass sie nicht zunimmt.
Ja.
Auch eine erstaunliche Sache.
Ja, es ist echt richtig cool, was das Ding kann. Na, man muss ja auch dazu sagen, es sind ja auch, Simi ist ja mit den Daten gefüttert, die wir reingegeben
haben. Das ist der
Punkt. Das ist halt... Simi zieht sich die Daten nicht irgendwo aus dem Internet, aus der letzten Ecke raus, sondern genau aus dem Datenpool, den wir Simi zur Verfügung stellen.
Das ist richtig. Was gibt's noch Neues?
Wir haben ein neues Modul auf der App. Oder beziehungsweise noch haben wir es nicht. Wenn die Folge rauskommt, ist es online.
Ist es online, ja.
Dann ist es online zum Thema Heißhunger und Binge-Eating. Und ja, auch ein sehr spannendes Thema. Also klar, das haben wir auch immer gesagt, also es ist kein Therapietool in dem Sinne, logischerweise, also kein Diagnosetool oder Therapietool, weil das machen wir nicht, sondern einfach Informationen zu diesen Themen, weil auch viele Leute, mit denen wir arbeiten oder die unsere Community nutzen, auch mit dem Thema in Berührung gekommen sind oder das Thema gerade so zwischendurch so Heißhungergeschichten ab und zu auch haben. Ne? Und da gibt es ja auch verschiedene Ursachen. Das muss ja nicht immer eine direkte Binge-Eating-Disorder, wie wir es mit Laura hier besprochen hatten, auch. Ne? Also die quasi das Krankheitsbild dann sein, das dann auch therapeutisch behandelt werden muss. Sondern da gibt es ja auch schon Vorstufen von Klassiker, ich esse zu wenig, schaffe meine Hardcore-Null-Diät, die ich irgendwie mit 800 Kalorien durchziehe, 4 Tage lang und dann kriege ich so viel Hunger, dass ich dann den halben Kühlschrank entleere. Ist ja dann, in dem Fall ist es ja kein Essanfall von Sinne von einem aus einem psychologischen Druck raus, sondern eher aus einem physiologischen Druck raus. Ja. Das heißt, der Körper hat massig Hunger und ja, dann fängt man an, mehr zu essen. Also es sind ja da ganz viele Dinge, die dann passieren können. Und bei so Sachen, dann hilft es den Leuten auch so ein bisschen, dieses Thema besser zu verstehen.
Du brauchst Klarheit.
Ja.
Also das, was du gerade beschrieben hast, ist, wir hören so oft von Menschen, ja, ich habe Essanfälle und ich habe Heißhungerattacken und ich habe Binge-Eating. Ne? Mhm. Und wenn wir dann den Sachen auf den Zahn fühlen, dann merken wir, schau mal, du hast eigentlich kein Binge-Eating-Problem, du hast ein Strukturproblem.
Ja.
Na, und deswegen sage ich immer, ich kann es immer wieder sagen, ohne Klarheit ist Ernährung ein reines Rätselraten, mit dem man in 9 von 10 Fällen auf die Schnauze fliegt.
Ja.
Das ist ja auch der Grund, warum die meisten Menschen seit 20 Jahren auf Diät sind. Es ist ja nicht so, dass sie es nicht können, sondern sie machen halt einfach das Falsche.
Das ist wahr, ja. Das ist immer halt, die Grundlagen stimmen nicht, ne?
Ja.
Wie immer.
Aber darüber wollen wir gar nicht eingehen. Wir haben heute wieder Fragen.
Genau.
Und ich habe eine Frage an dich, Tim, diesmal eine sehr einfache Frage. Und zwar, was ist dein aktueller... welcher Film oder, weil es keinen gibt, welches Buch hat dich in deinem Leben am meisten geprägt? Was nichts mit Ernährung zu tun hat, mit deinem Beruf.
Welcher Film oder welches Buch?
Am meisten geprägt meine ich, dass du sagst, okay, ich erinnere mich sehr oft an das Buch zurück oder ich befolge Weisheiten aus dem Buch oder das ist so eine Art Kodex.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist super schwierig gerade zu beantworten, finde ich. Mir fällt nämlich partout nichts.
Oder nicht irgendeins, das dir einfällt.
Also Filme, klar gibt es Filme aus der Kindheit, an die du dich erinnerst und so weiter, die dir immer in Erinnerung bleiben, so wie die unendliche Geschichte oder sowas. Aber eins, was mich im Sinne geprägt hat, hat meine Handlungen geprägt, dann später raus. Ein Film, der meine Handlungen geprägt hat. Boah, ey, da müsste ich jetzt wirklich lange drüber nachdenken.
Also, gibt es irgendwas, was dir ein... Oder ein Buch?
Ich habe meistens Sachbücher gelesen. Also du musst wissen, so früher, als ich Kind war, habe ich halt so viele so Paläontologie-Bücher gelesen, auch so Dino-Bücher. Und das hat mich, glaube ich, eher so, ich könnte mal wetten, dass das hat mich eher so in diese rationale und wissenschaftliche Denkweise reingebracht, weil ich schon immer so die Sachen selbst als Kind schon so gesehen habe. Weißt du, während andere so Malbücher gelesen haben, also Dinge habe ich wirklich so, ja, Bücher für Erwachsene fast da in dem Fall schon gelesen zu dem Thema, weil mich Dinosaurier als Kind halt interessiert haben. Ne? Und das, ich glaube, das hat bei mir so eine, diese logische Denkweise, dieses Wissenschaftsdenken, dass es eine Erklärung für Sachen gibt, bei mir geprägt eventuell.
Interessant.
Würde ich sagen. Das, also ja, wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich so diese ersten Bücher, weil ich habe tatsächlich von richtigen Paläontologen diese Bücher gelesen. Paläontologen, das sind die Dinos also, ausgraben.
Das sind, okay, also
Dino, also sagen wir es mal so, da waren auch viele
Bilder, genau.
Das waren auch so ganz viele, da waren so viele Bilder dran, also es waren jetzt nicht reine Textbücher logischerweise, aber da waren halt auch viele Bilder drin, aber da wurde das halt alles so richtig erklärt und ja.
Und was mit genau
Zeitstrahl daran? Und als Kind findest du Dinosaurier geil.
Ja, das stimmt. Ja,
guck mal, ich bin der Zeit aufgewachsen, das war noch vor Jurassic Park, aber das war auch dann, und als Jurassic Park dann rauskam, aber der kam erst 93 raus, da war ich schon 10.
Also, es gab ja, in meiner Kindheit war es so, es gab da eher so die, es gab immer Camps. Es gab entweder so die Digimon- oder die Pokémon-Typen oder die Dinosaurier- und Drachen-Typen.
Ja.
Das heißt, warst du Dinosaurier und Drache oder eher Dinosaurier?
Also bei mir gab es ja noch keine Pokémon und so. Ne? Das ist,
gab's
ja,
noch nicht?
Nee, Quatsch. Das gab es ja erst viel, viel später. Pokémon war lange nach meiner Zeit. Ich bin in den 80ern aufgewachsen. Also meine Kindheit war in den 80ern. Also die erste Kindheit. Ich bin 83 geboren.
Die erste Kindheit in diesem Leben.
Nee, aber das Ding, du weißt ja, was ich meine. Die Pokémon kam irgendwann Mitte 90er, war ja, ich schon. Gut, aus stimmt, dem Alter stimmt. war ich raus. Pokémon war für mich dann schon
Kinderkram,
genau, ja. als ich dann in dem Alter war. Da war ich dann gerade so Jugendlicher, dann war das schon wieder. Bei mir waren eher so die Actionfiguren, gab es dann früher, gab es He-Man, Ninja Turtles und so, diese ganzen Sachen.
Ja, ja, klar.
Und das haben wir auch alle gefeiert. Keine Sorge. Da war ich auch komplett Camp-Action-Figur. Aber das war, glaube ich, jeder bei uns.
Ja, gut, das daran kann
das ich ändert sagen. Sich nicht.
Okay, also wir nehmen.
Aber die Bücher, von den Büchern her würde ich sagen, dass es das, dass diese eher Wissenschaftsbücher war.
Okay.
Die mich da in der Denkweise dann geprägt
haben. Also, um es einfach zu sagen, Dinosaurierbücher. Ich kann es nicht aussprechen. Paläontologen.
Ja.
Okay, Paläontologen.
Ja.
Okay, also für alle, die es jetzt noch nicht wussten, die Wissenschaft der Dinosaurier ist die Paläontologie wahrscheinlich.
Mhm.
Okay, hab auch was Neues gelernt.
Siehst du mal. Meine Frage an dich ist auch relativ einfach. Welchen falschen Eindruck haben Fremde oft von dir?
Boah. Wie sage ich das jetzt politisch korrekt?
Ich wusste es.
Also, es gibt zwei Eindrücke. Der eine ist ernst gemeint, der andere ist Spaß gemeint.
Mhm.
Und ich fange mit dem Spaßigen an. Der Spaßige ist, ich sehe aus, als wäre ich rechtsradikal, weil ich eben blond bin, kurze Haare habe und oft Sachen trage, die eher, also ich trage halt gern Militärfarben, jetzt nicht Camouflage, sondern ich trage gern beige Hosen, ich habe eine grüne Jacke, ich habe im Winter diese Doc Martens Stiefel an.
Mhm.
Und dann sieht es halt schon so ein bisschen aus.
Okay, dann schieben sie dich gleich in die Richtung, ja.
Aber das sagen die Leute aus Spaß. Also wer mich privat kennt, weiß, dass es nicht so ist, weil ich ja selber ausländische Wurzeln habe und meine Freundin kommt aus dem Ausland und also ich bin nicht rechts, um Gottes Willen. Aber man könnte, wenn man mich nicht kennt und man würde jetzt richtig in Schubladen denken, kann ich verstehen, warum Menschen das sagen. Weil die einfach sagen, okay, Michi, wenn ich dich nicht, die sagen es aber aus Spaß, die Leute.
Ja.
Niemand kommt und sagt, du siehst aus wie ein Rechtsradikaler.
Ja.
Aber die sagen, manchmal, wenn man dich so ansieht, du siehst entweder aus wie ein Soldat oder wenn du halt die entsprechenden Klamottenkombination hast, könnte man auch meinen, du bist ja, ist ein Rechter sozusagen. Ne?
Krass, ja.
Aber das ist ein Spaß. Das ist auch immer, muss man dazu sagen, du würdest jetzt nicht so denken, weil du mich kennst. Du kennst auch Leute in unserer Welt, die so aussehen, weil du kommst auch aus dem Kampfsport. Da ist jetzt keine Seltenheit, so rumzulaufen. Aber für die meisten Menschen, in Anführungsstrichen, die, sag ich mal, sehr behütet aufgewachsen sind und die sehen dann jemanden mit Ringerohren, einem Gesicht, kurzen Haaren, und dann noch diesen, ne, dann könnte man das ja eventuell meinen. Aber ein Grund, den Leute sehr oft ernst meinen, ist, dass die denken, ich wäre böse tatsächlich.
Ja.
Weil ich habe, die meisten Leute, die mich nicht kennen, sehen mich beim Sport. Weil die Leute, die mich kennen, sehen mich privat sonst nirgendwo.
Ich muss nur lachen, ich lache nicht wegen dir, ich lache wegen mir, weil ich genau das Gleiche habe. Weil ich habe auch so das Resting-Bitch-Face-Syndrom,
nennt man
es. Genau. Ich gucke immer, vor allem wenn ich in Gedanken bin und irgendwo langlaufe, dann sagen mich sprechen Leute, ey, warum guckst du so böse? Und ich so, ich gucke doch gar nicht böse, ich denke gerade nach. Und dann denken die Leute, du bist richtig aggro.
Richtig.
Ja, kenn ich.
Ich gehe ja nicht irgendwie auf Partys, ist nicht so mein Ding. Das heißt, wenn man mich nicht kennt und man sieht mich irgendwo draußen, dann entweder beim Einkaufen oder halt im Fitness oder beim Sport. Und ich mache da halt mein Ding und bin fokussiert und ich nehme es halt sehr ernst. Und wenn Leute da mit mir sprechen, weil die zum Beispiel irgendwie sagen, hey, cooler Podcast oder wie viele Sätze machst du noch? Oder man kommt irgendwie ins Gespräch, dann ist es oft, dass sie sagen, ah, du bist ja eigentlich voll nett. Und dann denke ich mir so, ich weiß, dass das die Leute, am Anfang habe ich mich gefragt, wie meinst du das? Dann, ja, du guckst immer so böse, als hättest du gar keine Lust auf irgendjemanden und man traut sich da nicht, dich anzusprechen. Und dann sage ich, ja, ich gehe halt nicht mit einer Grinsebacke ins Training und lache die ganze Zeit. Also,
weißt du, was ich meine? Das geht nicht.
Das ist halt das, was
Leute nicht, wenn man so trainiert wie du.
Aber das ist so, das sind so das Ernste ist, du bist nett. Ich dachte gar nicht, dass du nett bist.
Mhm.
Und der zweite Punkt ist, dass man aus Spaß sagen könnte, ja, du siehst aus wie so ein Rechtsradikaler.
Na, krass, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht bei dir.
Nee, aber...
Ja, interessant, interessant.
Das ist so eine...
Schubladendenken, ne?
Genau, die Sage nennt mich auch immer den Ranger, weil ich habe privat halt oft einfach Sachen an, die Militärfarben sind.
Ja,
also ich mag diesen Style.
Ja.
Ich war ja selber auch beim Militär und ich bin da immer noch auf dem Film hängen geblieben und ich mag praktische Sachen, also Hosen mit mehreren Taschen. Ich stehe da drauf einfach und meistens sind es dann halt so beige Farben oder grüne Farben und das gefällt mir halt einfach. Und dann sehe ich halt auch einfach aus wie so ein Soldatentyp. Und dann sagen halt viele Leute, er sieht aus wie ein Soldat oder halt wie, ja.
Ja. Na gut. Ja, gut, aber gut, dass wir das hier geklärt haben.
Ja. Es wäre sehr suboptimal für mein Leben, wenn ich es doch wäre, weil
ja,
da würde ich, dafür müsste ich mich dann, da könnte ich mich auch nicht mehr in die Philippinen aufhalten. Und da wäre alles sehr, sehr kritisch hier.
Das wäre wirklich kritisch. Aber kommen wir zu unseren Themen von heute. Also, wir beschäftigen uns ja mit ja, sag ich mal, Dingen, die das Essverhalten noch zusätzlich beeinflussen.
Genau.
Ne, manche davon sind relativ bekannt, über die wir heute reden, und manche sind eher so ein bisschen, wo man denkt, okay. Ich denke, wir fangen mit den bekannten Sachen an. Also eine der bekanntesten Sachen, die dein Essverhalten beeinflusst, ist Stress.
Bevor wir über Stress reden, erklär doch mal einfach, was ist Stress eigentlich? Weil Stress ist so ein...
Ja, ja, das ist immer eine gute Frage. Weil,
das ist so ein Dachbegriff eigentlich.
Ja, weil normalerweise, wenn du Leute fragst, so, was ist Stress, dann sagen sie, ja, irgendwie die Arbeit. Oder ich bin gestresst, da und davon. Aber im Endeffekt, wenn man sich es genau anguckt, ist Stress, gibt es ja in verschiedenen Facetten. Ne? Training ist ja theoretisch auch Stress.
Ja.
Ne? Aber Training ist ja wieder gut. Und Stress bei der Arbeit, wenn du vom Chef angeschrien wirst, ist schlecht.
Ja.
Ne? Also Stress ist im Endeffekt immer, wenn man es ganz technisch nimmt,
alles.
Irgendwas, was den Anforderungen deines Systems übersteigt. Ne? Also das heißt, wenn du irgendwas hast, was im Endeffekt die Ressourcen, die du zur Verfügung hast, so ein bisschen übersteigt und dich aus deiner Komfortzone rausholt. Ne? Und wie stark es sich dann rausholt, dann dementsprechend stark ist dann auch der Stress, der wahrgenommene. Mhm. Und Stress ist natürlich zum einen wichtig, weil Stress sorgt dafür, dass unser System sich anpasst. Ne? Weil
ja.
Stress ist wirklich eine gute Sache, wenn es in der richtigen Dosierung, im richtigen Maß passiert. Ne? Auch, wir unterscheiden ja auch akut und chronischen Stress. Weil akuter Stress, also wenn du jetzt mal kurz irgendwie, best Beispiel wieder Training, wenn du dann durch eine Stunde Training Stress hast und danach dich entspannst, ist ja wieder gut, weil dein System passt sich an.
Ja.
Auch wenn du irgendwie bei der Arbeit mal zwischendurch eine Phase hast, wo du mehr leistest und dich das ein bisschen stresst, dann kann das auch positiv sein, weil du dadurch am Ende vom Tag vielleicht ein besseres Ergebnis erzielst, auch für dich mit. Ne? Aber die Frage ist halt, wie lange wirkt der Stress auf dich und wie intensiv ist der Stress?
Ja.
Weil wenn der Stress lange andauert und du hast keine Pause mehr, ist es immer ein bisschen schlechter logischerweise, als wenn das akut ist oder intermittierend, also mit Abstand immer. Und je nachdem, wie viel Kontrolle du auch über diesen Stress
das
hast,
ist, der Punkt.
Ist nämlich auch entscheidend. Weil wenn du Dinge kontrollieren kannst, dann stressen sie dich weniger. Ne? Beziehungsweise dann ist der Stress eher positiv. Wenn du keine Kontrolle über den Stress hast, ist es eher negativ.
Im Prinzip kann man ja auch sagen, je mehr Stress du dir freiwillig dosierst sozusagen. Ne? Also wenn du Stress unfreiwillig dosiert bekommst, ist es immer schlechter, wie wenn du dich freiwillig dafür entscheidest. Wie ein Beispiel, eine Wanderung auf dem Berg. Das ist, wenn man es mal ganz simpel betrachtet, purer Stress für den Körper, weil du
ja.
gehst, du nervst den die ganze Zeit und sagst, lauf da jetzt hoch. Aber der Stress ist ja freiwillig gewählt. Anders ist es, wenn dir jemand eine Peitsche hinten herrennt und sagt, du läufst da jetzt hoch, wenn du keine Lust hast.
Ja, das ist natürlich dann auch schon genau sowas, ne? Und es ist auch natürlich auch abhängig, wo deine Baseline ist von deinem Stress. Ne? Manche Leute, wenn du komplett keinen Stress hast und ein bisschen Stress bekommst, dann ist es für dich schon viel. Wenn du aber, nimm mal deinen Alltag. Du und ich, wir arbeiten schon relativ viel. Ne? Könnte man sagen. Ne? Manche wären gestresst von unserem Alltag.
Ja.
Wenn die nicht dieses Tempo gewohnt wären, was wir machen. Ne? Oder den Umfang an Arbeit machen würden.
Ja.
Und für uns ist es aber okay, weil wir kommen damit zurecht. Ja? Natürlich haben wir auch nicht unendlich Ressourcen dafür, aber wir haben, gut, man muss auch sagen, den Stress, den wir haben, den Arbeitsstress, den machen wir ja gerne, weil wir haben ja da Bock drauf und das ist unser Projekt.
Das ist es ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie so, für mich war das viel stressiger, einen Job zu machen, der weniger anspruchsvoll ist, aber der mich nicht interessiert hat.
Ja, das ist definitiv so. Für mich immer auch. In dem Moment, wo du keine Lust hast oder keinen Sinn in deiner Arbeit siehst, ist es immer ganz schwierig.
Ja, und das ist, um das noch kurz abzuschweifen, ist aber auch eine Typensache. Zum Beispiel, es gibt Menschen, und es ist auch wichtig, dass es die gibt, die machen die gleichen Sachen und die sehen da keinen größeren Sinn, aber die sind auch damit voll zufrieden. Und ich muss sagen, dass ich es teilweise auch ein bisschen beneide. Weil dieses schlecht anpassungsfähiger hat ja auch, gut, wir schweifen jetzt gerade ab, aber...
Ja gut, aber es hat auch so ein bisschen das Ding, dass du halt immer nach vorne gehst. Also generell so komplett, du musst ja auch sehen, also komplett Langeweile geht auch nicht. Also stressfrei kann keiner leben.
Ja.
Das ist, da kommen wir später noch beim Thema Langeweile so ein bisschen drauf, aber das, du brauchst eine gewisse Art an Grundstress, ne? Die ist auch gut so. Ne? Und deswegen auch immer Thema Stresshormone, wissen wir auch, haben wir auch so einen 24-Stunden-Rhythmus, ne? Stresshormone wie Cortisol sind ja gut, weil sonst würden wir morgens nicht aus dem Bett kommen. Ne? Und deswegen, wenn wir es im Endeffekt zusammenfassen, Stress ist immer negativ, wenn er unsere Regenerationskapazität sehr stark überschreitet. Das heißt, wenn die einzelnen Stressoren extrem hoch sind oder wenn wir zu viele Stressoren auf einmal haben oder wenn wir zu wenig Regeneration haben. Das heißt, wenn wir uns nicht mehr erholen können von den ganzen Sachen.
Mhm. Ganz kurz, woran merkt denn eine Person, dass sie zu viel Stress hat?
Meistens ist es ja subjektiv. Dein subjektives Stressgefühl sagt dir ja schon aus, wie hoch deine Stressbelastung ist.
Aber gibt es auch körperliche Anzeichen? Es gibt ja Menschen, die kennen wir auch gut, die dann mit dem Kopf durch die Wand.
Ja, natürlich.
Wo merkt man es dann körperlich, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt auf meinen Körper hören. Damit jemand, der das jetzt gerade hört, einfach sagen kann, okay, woran kann ich mich denn orientieren? Ne? Welche Warnsignale sollte ich vielleicht nicht ignorieren?
Am einfachsten finde ich immer, also wenn du zum Beispiel Sachen hast, wie du kriegst Schlafstörungen. So ein ganz klassisches Ding ist auch, wenn du in den Urlaub gehst und jedes Mal krank wirst.
Ja, kenne ich.
Das ist so der Klassiker. Weil man muss wissen, Stresshormone unterdrücken das Immunsystem bis zum gewissen Grad. Und in dem Moment, wo die Leute dann in den Urlaub gehen und der Stress fällt ab, werden die dann krank. Weil dann hat der Körper Zeit und Ressourcen und Energie, um mit den Viren und so weiter dann tatsächlich abzuschließen. Und das ist auch so ein typischer Indikator für Dauerstress.
Mm. Na? Hatte ich jedes Mal. Also ja. Ich habe mittlerweile eine Strategie dafür, dass ich wirklich vorm Urlaub, klingt jetzt total bescheuert, ich mache vorm Urlaub, also ich fahre schon runter, bevor es in den Urlaub geht, weil es war bei fast allen Urlauben so, wo ich diese extrem harten Sportphasen hatte, ich habe mich irgendwo ins Auto gesetzt oder auch nur kurz hingesetzt und ich bin immer eingeschlafen. Ich war so überfordert, dass ich immer, wenn ich nicht gelaufen bin, geschlafen habe. Am Strand nur durchgeschlafen, im Hotel nur geschlafen. Im Auto nur geschlafen, also wirklich nur geschlafen.
Ja,
und es war krank. Halsschmerzen, Nase zu, immer am ersten Tag.
Ja, und daran siehst du, dass dein System eigentlich am Limit gelaufen ist die ganze Zeit und jetzt dann Ruhe braucht, weil gerade auch dieses extrem viel Schlafen. Ne? Und das merkst du dann erst. Manchmal ist es ja so, dass man vor lauter Stress das gar nicht so bewusst wahrnimmt. Ne? Aber das Ding ist, es gibt ja auch Untersuchungen zum Thema, wie stark dein Cortisol hochgeht, ne? Ob du gestresst bist oder nicht. Da gab es ja diese eine schöne Studie dazu, wo sie Leute genommen haben. Es gibt so ein Cortisol-Tagesprofil. Also für alle, die nicht wissen, was das ist. Morgens sollte dein Cortisol hoch sein. Ne?
Was ist denn Cortisol überhaupt?
Cortisol ist eins deiner Stresshormone. Ne? Und das hat so einen 24-Stunden-Rhythmus. Das heißt, morgens steigt es an, ist morgens kurz nach dem Aufwachen dann am höchsten und dann sinkt es über die zweite Tageshälfte ab, ne? Und abends sinkt es nach unten und in der Nacht fängt es dann wieder an, langsam anzusteigen, um uns morgen wieder aufzuwachen. Und das kann man halt messen im Speichel, ganz einfach. Ne? Dann gibt es so einen 24-Stunden-Test, da wird an ein paar Punkten über den Tag, muss man da so Speichelproben einreichen und dann kann man quasi sehen, wie der Cortisolwert im Verlauf des Tages verläuft.
Mhm. Ne?
Und wenn man sich gestresste Leute und nicht gestresste Leute anguckt, dann sieht man, dass dieses Profil trotzdem fast noch identisch ist.
Aha.
Na, das heißt auch, Stress ist halt auch nicht nur abhängig davon, wie viel Stress du tatsächlich hast, sondern auch, was du denkst, was Stress ist. Ne? Also viel kannst du dir auch einfach den Stress selber machen.
Das heißt, in der Untersuchung hat man praktisch zwei Gruppen getestet.
Genau.
Eine Gruppe hat von sich aus gesagt, sie ist sehr gestresst und die andere Gruppe hat gesagt, ich bin nicht so gestresst. Und dann hat man festgestellt, dass, obwohl sie unterschiedliches gefühlt bzw. erlebt haben, dass aber das Stresshormon Cortisol genau gleich war.
Korrekt.
Interessant, ja.
Ja, über den Tag verteilt. Und das ist natürlich jetzt nur wieder eine Untersuchung und so weiter, aber da sieht man dann auch schon, dass halt viele Sachen auch einfach im Kopf mit stattfinden. Ne? Und extrem wird es halt, also Sachen verändern sich auch wirklich erst bei extremem Dauerstress, der sehr, sehr lange anhält, wenn Leute wirklich chronischen Stress über Monate bis Jahre haben. Also da kann natürlich dann auch schon mal irgendwann dann das System schon was abkriegen. Aber Stress ändert auch das Essverhalten, was vielen nicht klar ist. Ne? Das ist ja, weil bei uns geht es ja jetzt primär um ums Essverhalten. Also wir haben zwei Szenarien, die wir beide immer eigentlich erleben. Entweder die Leute essen mehr oder die Leute essen weniger.
Ja.
Ne? Und das Mehressen passiert, wenn der Stress nicht ganz so extrem hoch ist, sondern bei diesem Dauerstress. Ne? Weil dann hat man so ein bisschen geringeres Belohnungsverhalten und braucht ein bisschen mehr gewisser Speisen, sage ich mal. Meistens ist es ja dann hohe Fettmenge, hohe Kohlenhydratmenge, also die Kombination, die klassische von den Snacks.
Niemand geht zum Lidl, holt sich einen Brokkoli, wenn er gestresst ist, und kocht sich dann auf und würzt ihn mit Salz und isst
den. Du willst irgendwas, was knuspriger ist, geschmackvollmundiger ist, du willst irgendwas, was wahrscheinlich so ein bisschen mehr Süße hat.
Ja, genau. Hochgenießbar, hochschmackhaft.
Genau, die klassischen hochverarbeiteten Lebensmittel, die man so kennt. Ne? Und das ist dann, vor allem bei Frauen sieht man, dass die tendenziell unter diesem Stress mehr zu Snacks greifen. Mhm. Bei Männern, da gibt es Untersuchungen auch so mit so großen Kohortenstudien, wo man das getestet hat, gerade bei den Jüngeren, so im Alter von 20 bis, sag ich mal, 35, 40 rum, ist bei den Männern eher so, dass die zu Alkohol greifen. Ja, also die greifen weniger zu Snacks und dafür mehr zu Alkohol, eventuell als Kompensation auf den Stress. Und Frauen eher zu Snacks. Aber das sind Tendenzen, also es gibt es in beide Richtungen.
Ich denke auch, dass es halt Konditionierungssache ist. Also sprich, wie nennen wir denn, also Beispiel Nervennahrung.
Ja.
Wenn du von klein auf beigebracht bekommst, dass es Nervennahrung gibt, na, was speicherst du denn in deinem Programm ab? Aha, wenn ich gestresst bin, muss ich meine Nerven beruhigen. Nervennahrung, das ist ja Schokolade und Chips, Studentenfutter. Ne? Diese Nuss-Rosinen-Mischungen. Mhm. Es gibt ja einen Grund, warum die so heiß sind. Hat ja nichts damit zu tun.
Mhm.
Aber es wird halt einfach in deinen Kopf reingebrannt. Und ich glaube, bei Männern ist es auch so. Wir haben ja von Laura erfahren, dass Männer genauso von Binge-Eating betroffen sind wie Frauen.
Korrekt.
Und ich glaube, dass bei Männern mehr zu Alkohol greifen, weil oft ist es ja auch so, ein Mann trinkt halt Bier, ne? Also so wird es konditioniert. Und als Mann zuzugeben, dass du Schokolade-Heißhungerattacken hast, ist ja schon irgendwie in Anführungsstrichen unmännlich in unserer Gesellschaft. Das ist schwach. Und dass viele Männer das vielleicht auch gar nicht so zugeben. Das heißt, also aus meiner Arbeit kann ich bestätigen, und du auch, dass Männer eigentlich genauso an Binge-Eating mit Süßkram leiden wie Frauen.
Ja.
Aber dass sie es halt nicht so zugeben,
weil
es halt einfach auch peinlich ist, sozusagen, ja, ich habe Heißhunger auf Schokolade als Kerl, weil man einfach dafür verurteilt wird, auch in der Gesellschaft. Also von Idioten natürlich, also aber es ist halt einfach.
Es ist ein gewisses
Stigma. Superman, es ist nicht diese Superman-Welt, ne? Superman hat es jetzt nicht gemacht, so nach dem Motto.
Ja, und wie du auch schon sagst, halt, man hat halt eher so in dem sozialen Kontext, dass man dann eher mehr trinkt, ne?
Das
ist halt so, setz dich an die Bar und trinkst irgendwie ein. Deswegen, also ja, da wird bestimmt Konditionierung da auch mit reinspielen, definitiv. Ja, aber es sorgt im Endeffekt dazu, dass man mehr isst. Ne, und dass man eventuell mehr snackt. Das ist auf jeden Fall auch so ein Ding. Und witzigerweise, aber wenn man überprüft, ob die Kalorienaufnahme, also einfach nur, ob Kalorien selber einen Benefit auf Stress haben, kann man ja auch untersuchen. Ne? Und dann kann man das mit verschiedenen Sachen machen. Das hat man mal gemacht, indem man den Leuten entweder Karotten oder Schokolade gegeben hat. Ne, man hat einen Stressor gesetzt, also in Studien stresst man die dann meistens, die Leute entweder unter Zeitdruck irgendwas zu machen oder mit Kälte oder sowas, ne? Oder ich glaube sogar leichte elektrische Schocks manchmal, leicht, Betonung auf leicht, wird niemand mit einem Taser gejagt, um den Körper einfach unter Stress zu versetzen. Und dann hat man geguckt, helfen mehr Kalorien in irgendeiner Weise den Stress zu puffern, und da kommt raus, also Kalorien helfen dir nicht.
Genau, also gibt auch viele Studien dazu, also eine sehr bekannte ist die, die du gerade erwähnt hast. Schokolade, Karotten oder nichts.
Mhm.
Und die Teilnehmer sollten ja nicht nur etwas so aussuchen, sondern sie sollten sich etwas aussuchen, was ihnen ihrer Meinung nach am besten hilft.
Mhm.
Und Fakt ist, dass der Stress bei allen Gruppen gleich geblieben ist. Was bedeutet, dass es gar nicht darum geht, also nicht gleich geblieben, sondern der Stress hat sich bei allen Gruppen etwas reduziert, was vielmehr zeigt, dass der Stress sich dann reduziert, wenn du glaubst, dass die Maßnahme, die du machst, den Stress reduziert. Das heißt, es geht nicht. Also, wenn jetzt jemand von Kind auf gesagt bekommt, hey, du bist gestresst, dann geh doch mal eine Runde laufen, dann wird die Person, wenn sie gestresst ist, eine Runde laufen gehen und damit ihren Stress reduzieren. Wenn die Person allerdings gelernt hat, dass sie mit hochverarbeiteter Nahrung ihren Stress bewältigen kann, dann wird es zwar nicht so gut und zielführend sein wie das Laufen, aber es wird wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass die Person ein bisschen weniger Stress hat, im kurzfristigen zumindest.
Ja, vor allem, wenn du auch emotional früher belohnt wurdest mit Süßigkeiten, kann das auch sein. Ne? Ja. Das heißt zum Beispiel, wenn irgendwas Negatives passiert ist und du wurdest mit Süßigkeiten belohnt, oh, jetzt ist was Schlimmes passiert, du bist hingefallen, hier, nimm Süßigkeiten. Das konditioniert dich ja, negative Gefühle auch unter anderem auch wie Stress zu vermeiden, indem du zu bestimmten Lebensmitteln dann greifst.
Klar. Ja. Das ist ja, es gibt da, ich habe vergessen, wie das, oh, ich habe letztens was Interessantes gelesen, und zwar, dass viele Kinder und auch Jungerwachsene andauernd in so einem Fight-or-Flight-Modus sind, weil sie als Kind traumatisiert wurden oder weil sie zum Beispiel als Baby nicht genug Zuwendung bekommen haben. Also das ist kein Witz. Okay. Also ich kann es nur stückweise wiedergeben und ich bin mir nicht sicher, ob das auch alles jetzt richtig ist. Ich habe es, wie gesagt, nur gelesen in einem Erziehungsjournal, an dem ich hängen geblieben bin wegen dem Thema Stress, von einer Recherche vor ein paar Wochen. Und da habe ich gelesen, dass man bei Kindern, die zum Beispiel, oder dass man einen Zusammenhang sieht bei Adipositas, Erwachsenen, und Vernachlässigung im Babyalter, gerade so Leute, die vielleicht früh ins Kinderheim abgegeben wurden oder die, wo die Eltern irgendwie drogenabhängig waren oder stark alkoholisiert, die den Säugling vernachlässigt haben. Mhm. Und man hat so eine Theorie, dass der Säugling schreit ja, damit man auf ihn aufmerksam wird. Ne? Mhm. Damit die Mutter sieht, oh, mein Säugling schreit, irgendwas stimmt nicht, ich kümmere mich darum. Ja. Und wenn das Kind zu lange schreit und es bekommt niemanden, dann merkt dieses Leben, dass es in einer Umgebung lebt, wo vielleicht die Eltern gestorben sind, weil irgendwo ein Jäger oder ein Raubtier draußen ist. Das ist eine Theorie. Und das Kind dadurch schon als Baby eine ganz andere Stresskonditionierung hat und deswegen auch dann oft dauergestresst ist. Und das sind auch dann Kinder, die auch psychische Krankheiten entwickeln oder eher soziopathische Züge an den Tag legen, weil die früh gelernt haben, hey, in deiner Umwelt ist das Leben hart, keine Mutter ist da, die dir Milch gibt, du musst selber klarkommen. Und die werden dann halt auch eher narzisstisch, soziopathisch, psychopathisch, weil die von Kind auf lernen mussten, dass es halt allein zurechtzukommen.
Ja. Ja, interessant.
Aber es ist jetzt ein anderes Thema, aber bei den Leuten, und das will ich darauf nochmal sagen, sieht man auch eben einen großen Zusammenhang mit Adipositas und Stressessen. Also es gibt Korrelation. Und man vermutet eben, dadurch, dass sie halt diesen Kampfmodus sehr früh lernen mussten, sich selbst zu versorgen, dass die dann auch viel extremer auf das Belohnungszentrum, auf so hochschmackhafte Sachen reagiert.
Ja, dass sie darüber ihren Stress kompensieren. Ja, ist ein interessantes...
Es ist aber jetzt keine, also alle, die das hören, es ist eine Theorie, über die Experten philosophieren, wo man immer mehr Korrelation sieht, aber das ist keine...
Ursache-Wirkung.
Keine Ursache-Wirkung, ja.
Ja, wie mit so vielen, ne? Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes...
Aber es würde Sinn ergeben.
Interessanter Fakt, ja. Bei sehr vielen Theorien, ne? Ja, aber es gibt ja auch die andere Medaille, ne? Um mal darauf wieder zurückzukommen, weil auch es gibt ja Leute, die essen ja auch unter Stress weniger.
Ja.
Ne? Oder die vergessen zu essen.
Wir beide dazu.
Ja, wir beide gehören dazu.
Und jetzt kommt das Lustige, das will ich noch kurz sagen. Früher war es bei mir nicht so. Wenn ich früher gestresst war, habe ich mehr gegessen. Mittlerweile, weil ich eine andere Denkweise habe, weil ich weiß, Essen ist nicht die Lösung, esse ich weniger, weil ich da gar nicht mehr, also weil es nicht mehr mein erster Lösungsansatz ist.
Ja, ich vergesse es tatsächlich so. Also teilweise, wir erleben es ja im Coaching-Alltag, dass Leute es vergessen, wenn sie meistens, liegt es ja an den Routinen und der Struktur. Ne? Das heißt, wenn Leute keine Struktur haben, die extrem gefestigt ist, wo wir sehen, okay, die haben einen guten, immer wiederkehrenden Ablauf, in dem sie drin sind, so ihre täglichen Mahlzeiten, die sie durchhaben, dann fällt das halt schnell auseinander, weil man unter Stress natürlich, wenn man unter Stress noch zusätzlich mehr Entscheidungen treffen muss, ne, wenn man schon gestresst ist, ist natürlich immer, macht das Ganze noch schwieriger. Ne, du triffst keine schwierigen Entscheidungen mehr. Also wenn du denn dann noch überlegen musst, was mache ich denn jetzt zu essen? Wo bekomme ich noch zu essen her? Oder du kommst abends heim und denkst dir, okay, was mache ich denn jetzt noch zu essen? dann ist es da, da bist du abends, bist du platt, ne? Wenn du gerade, wenn du gestresst, ja, ne, da hast du auch keine kognitiven Ressourcen mehr, ne? Weil das ist ja auch Stress, verbraucht mentale Energie, ne? Und wenn du die dann nicht hast, mit Sachen, die automatisch ablaufen, wo deine Routinen drin sind, wird's halt schwierig teilweise unter Stress auch noch ein gutes Essverhalten zu haben.
Zumal ja auch Stress den Appetit unterdrücken kann, weil er die Verdauung unterdrückt.
Ja. Ja, Sachen bleiben auch dann länger im Verdauungstrakt und deswegen eventuell brauchst du dann länger, bis es durch ist, ne? Und deswegen hast du vielleicht auch da deswegen keinen Appetit, ne?
Das siehst du auch im Coaching immer oft bei Leuten, die nur zu Hause aufs Klo können, ne? Weil die so aufgeregt sind. Das heißt, es gibt, also haben wir immer wieder, dass viele Leute im Urlaub nicht aufs Klo können oder aufgebläht sind, weil die eben nur dann aufs Klo können, wenn die zu Hause sind, weil sie so aufgeregt sind.
Ja.
Und dann haben sie eben auch diese 2-3 Urlaubskilo auf einmal mehr, von denen dann auf einmal in der ersten Woche wieder alle 3 weg sind, wenn sie mal wieder auf dem Klo waren.
Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Das ist ja auch der Stress vom Fliegen und Reisen teilweise, je nachdem, wie sehr du zur Ruhe kommst oder was du in deinem Urlaub machst. Wenn dein Urlaub sehr viel Action hat und dann so viele neue Eindrücke sind, dann stresst es das System eventuell auch so ein bisschen. Ne?
Also fassen wir mal ganz kurz den Stress zusammen. Stress verändert das Essverhalten eigentlich nicht wirklich, aber wenn du keine Strategie hast, dich vernünftig unter Stress zu ernähren, besser gesagt eine felsenfeste Struktur hast, dann ist es tendenziell so, dass Menschen zu eher hochschmackhafteren Lebensmitteln greifen, was aber auch der Konditionierung, also der Umwelt geschuldet ist, weil wir bekommen es ja immer wieder mit, Nervennahrung, Studentenfutter, Nerven beruhigen, ne? Dass das alles so Sachen sind. Aber wenn wir uns jetzt mal die Wissenschaft angucken, dann stellen wir fest, eigentlich geht es gar nicht darum, dass wir essen, wenn wir gestresst sind, sondern dass wir etwas tun, was uns beruhigt, was wir dafür entscheiden oder wofür wir uns entscheiden.
Genau.
Jetzt gibt es ja den nächsten Punkt, Schlaf. Wie sieht es denn da aus?
Ja, das ist im Endeffekt, geht es ja in das Thema über, ne? Weil Schlaf ist ja im Endeffekt das Fundament unserer ganzen Regeneration.
Ja.
Sowohl vom Körper als auch von unseren ganzen mentalen Kapazitäten. Das wird ja alles im Schlaf regeneriert, ne? Und wir wissen ja, dass die ganzen Systeme davon profitieren. Und dementsprechend ist, wenn wir wenig schlafen, führt das natürlich gleich zu mehr Stress. Wenn wir mehr Stress haben, führt es aber auch eventuell zu weniger Schlaf, weil durch Stress schlafen wir schlechter. Und das ist dann so ein selbstbedienender Kreis, ne? Stress sorgt dafür, dass du weniger schläfst. Weniger Schlafen bedeutet weniger Regeneration, bedeutet mehr Stress. Und dann hast du wieder mehr Stress, schläfst weniger und so weiter. Ne? Und je nachdem, wie intensiv das ist, dann hast du natürlich die, diese Phase. Ich meine, das kennt jeder, wenn du mal von irgendeiner großen Prüfung warst oder sonst irgendwas. Denn die Nacht davor schläfst du schlecht.
Mhm.
Ne? Oder irgendein großer Event war, ne? Wo du aufgeregt warst, nervös ist. So.
Boah, vor unserem Lounge.
Ja.
Also in der ganzen Lounge-Woche, ich habe da überhaupt nicht geschlafen. Ich habe jede Nacht mir gedacht, oh fuck, was, wenn das passiert? Also, es war die Hölle.
ja, das, genau so Sachen sind es dann auch. Ne? Und wenn also, das halt permanent passiert, stell dir mal vor, das war jetzt eine Woche schlechter Schlaf. Ne? Das kann man auch irgendwie, da kommt man immer noch durch. Aber es gibt ja Leute, die haben das dauerhaft.
Ist tatsächlich ein Riesenproblem. Also Schlaf generell, weil, und jetzt kommt's, dieses Ganze, also wir sitzen hier in einem Studio mit 3 Kameras, mit 2 Scheinwerfern, mit dem Licht.
Mhm.
Wir haben Abendslicht, wir haben den Laptop vor uns, wir haben ein Handy in der Hosentasche, ich habe die Uhr an. Wir haben ja permanente Reizüberflutung und vor 100 Jahren gab es ja noch gar nicht. Wenn du vor 100 Jahren ein normaler Bürger warst, gab es zwar Elektrizität, aber es gab nicht permanent Bling Bling und Ching Ching.
Ja.
Und heute ist es ja so, du bist konstant überreizt. Das heißt, für viele Menschen fällt es auch einfach, also da schlagen Stress und Schlaf eine Brücke. Die sind so gestresst, dass sie halt schlecht einschlafen, schlecht durchschlafen und dementsprechend auch schlecht schlafen. Aber schlecht schlafen ist ja eine Sache. Wann schläft man denn gut? Soll ich da auch noch was einchecken?
Ja, gerne. Hängt von mehreren Faktoren ab. Ne? Zum einen mal, der einfachste Faktor ist natürlich Schlafdauer. Ne? Das weiß, glaube ich, jeder, dass du deine 7-9 Stunden im etwa im Idealfall pro Nacht schlafen solltest. Das sind ja auch so Durchschnittswerte, jetzt ohne da zu tief in das Thema Schlaf reinzugehen. Dann natürlich die Qualität, weil es nutzt nichts, wenn du 4-9 Stunden im Bett liegst und dabei aber nicht wirklich schläfst, ja, oder permanent wach wirst. Na, das ist ja auch sowas. Die, deswegen ist ja zum Beispiel auch noch ein anderer Faktor, auf den wir nachher noch kommen, der das auch noch beeinflusst, zum Beispiel die Schlafqualität. Und der feste Rhythmus. Das heißt, dein Körper gewöhnt sich ja dran, an wiederkehrende Ereignisse. Deswegen ist Schichtdienst ist immer so ein bisschen kritisch. Ne? Wir haben ja auch viele Leute, die Schicht arbeiten. Ja. Die können nicht im gleichen Rhythmus schlafen. Aber im Normalfall sollte man schon gucken, dass man zu ähnlichen Zeiten ins Bett geht und zu ähnlichen Zeiten aufwacht. Weil unser Körper gewöhnt sich dann dran. Wenn, sagen wir mal ganz pauschal, du gehst um 10 immer ins Bett, dann wirst du so um gegen 9:30 einigermaßen müde, ne? Und merkst du langsam, fährst du ein bisschen runter und dann 9:45. Ne? Und dann merkst du auch, das sind so deine Schlafenszeiten. Dann in den meisten Fällen, wenn du jetzt normalen Rhythmus hast, dann wachst du auch zu den normalen Uhrzeiten auf, zu denen du sonst auch aufwachst.
Mhm.
Ja, also wenn du jetzt gewohnt bist, zum Beispiel immer um 6 aufzustehen, dann wirst du selbst ohne Wecker um diese Uhrzeit immer wach, plus minus Viertelstunde meistens. Ja? Das passiert ganz automatisch. Und das sind so diese Grundpfeiler, die man da drin hat. Im Endeffekt jetzt Regelmäßigkeit, Dauer und Qualität.
Es ist ja auch, also Schichtarbeit ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Also alle, die das gerade hören und die Schicht arbeiten, man muss ehrlich sagen, in einer perfekten Welt wäre es besser, nachts zu schlafen.
Ja.
Aber, und jetzt kommt wieder das große Aber, jeder von uns hat einen bestimmten Beruf, den er ausübt. Jeder von uns muss seine Rechnungen bezahlen. Und bitte macht euch nicht verrückt, weil ihr nachts arbeiten müsst. Wir reden hier von einer perfekten Welt. Ihr werdet logischerweise nicht den qualitativen Schlaf haben wie eine Person, die nachts nicht arbeitet. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es komplett ungesund ist. Wir sehen ein höheres Risiko bei Leuten, die Schicht arbeiten. Und das sieht man einfach in medizinischen Untersuchungen. Aber das heißt nicht, dass ihr automatisch ungesünder seid, nur weil ihr Schicht arbeitet. Ja. Man muss einfach nur mehr drauf achten. Und wenn ihr nicht Schicht arbeiten müsst, sondern ihr macht es, weil ihr zum Beispiel sagt, hey, ich kriege dadurch 300 Euro mehr, die ich dann gerne für irgendwas ausgehe, was ich eigentlich gar nicht brauche, dann würde ich immer empfehlen, es vielleicht nicht zu tun. Aber wenn es keinen anderen Weg gibt, macht euch nicht verrückt. Ja? Ihr werdet dadurch nicht automatisch dicker oder schlechter Muskeln aufbauen. Aber in einer perfekten Welt hättet ihr etwas mehr Vorteile, wenn ihr es nicht tun würdet. Ne? Genau. Muss man halt einfach so sagen.
Genau, deswegen, man sieht ja auch zum Beispiel, dass geringe Schlafdauer, das ist eher so ein Faktor. Ne? Das heißt, wenn man nur sehr wenig schläft, weniger als 6 Stunden, das korreliert in vielen Studien halt schon mit einem höheren Körpergewicht insgesamt.
Ne? Genau.
Das heißt, wir reden hier aber von dauerhaft. Wir reden jetzt hier auch, ganz wichtig, nicht von einer Nacht oder zwei oder mal einer Woche, sondern wir reden hier von Monaten und vor allem Jahren, wo so Leute so wenig schlafen. Ne? Da sind auch Risikofaktoren für andere Dinge dafür dabei, aber das lassen wir jetzt hier mal ausgeklammert. Uns geht es ja ums Essen. Bei uns, also beim Thema Essen ist es ja auch so, Schlafentzug führt zu einer Zunahme des subjektiven Hungergefühls.
Mhm.
Das heißt, man isst automatisch mehr unter Schlafentzug. Und wenn man sich Meta-Analysen, also Studien von Studien anguckt, dann sind es im Durchschnitt mindestens so um die 250 Kalorien pro Tag. Das kann aber auch deutlich darüber liegen, weil wir haben eine Studie, mit der wir auch, die wir auch mal ganz gerne heranziehen. Da hat man das mit erwachsenen Männern gemacht. Das heißt, man hat die Leute einmal 4 Stunden schlafen lassen und einmal dann 8 Stunden schlafen lassen und danach gemessen quasi unter einem Laborsetting, was die danach essen an dem Tag. Das heißt, es wurde im Labor durchgeführt, deswegen wurde es auch nur mit einer geringen Anzahl an Teilnehmern gemacht. Dafür wusste man ganz genau, was die gemacht haben. Und die haben sogar über 550 Kalorien mehr gegessen.
Mhm.
Mit einer einzigen Nacht wenig Schlaf. Ne? Intuitiv essen einfach. Die hat man einfach vor ein Buffet gestellt und sagt, hier, bedien dich.
Ja, klar. Ja?
Und da musst du überlegen, 550 Kalorien, das ist eine Menge Holz. Rechne das mal, also wenn du das über deinem Erhalt rechnest, dann kannst du dir ausrechnen, was das in einem Jahr bedeutet für dein Gewicht. Ne? Und so weiter. Und dann kann man sich auch zum Beispiel bei Schlafentzug erklären, warum das zum graduellen Gewichtszunahme irgendwann führt.
Mhm.
Ja?
Es ist ja auch so, dass man vielleicht mal erklären kann, warum das so ist. Und da gibt es natürlich sehr viele Gründe. Zum einen, geringer Schlaf oder Schlafentzug sorgt dafür, dass Hungerhormone steigen und Sättigungshormone sinken.
Ja.
Warum? Jetzt ist wieder also wichtig, das sind Theorien, das sind Hypothesen, die man halt so aufstellt, die das Ganze am wahrscheinlichsten erklären, ist, Schlafentzug ist ja für unsere Biologie eigentlich eher dann der Fall, wenn wir durch irgendeinen äußeren Einfluss nicht zur Ruhe kommen. Weil wir zum Beispiel einen Bären vor der Höhle haben. Ne? Also für alle Leute, die es nicht wissen, den Mensch gibt es schon ein paar tausend Jahre. Und wir sind nicht in einer Umgebung entwickelt worden, in der es Alarmanlagen gibt und ein Dach über dem Kopf und der Bär eben so lebt. Sondern damals waren halt Tiere, andere Menschen, draußen, haben geplündert. Und wenn du natürlich schläfst und du hörst draußen einen Bären brummen, dann überlegst du dir zweimal, ob du jetzt die Augen zumachst oder nicht.
Ja.
Und da dein Körper merkt, okay, ich schlafe wenig, wahrscheinlich ist irgendwo eine Gefahr da draußen, muss er dafür sorgen, dass deine Nahrungsaufnahme steigt, damit du mehr Energie hast für die Flucht oder für den Kampf. Mhm. Und deswegen steigt auch wahrscheinlich dann dieses Hungerhormon und Sättigungshormon fällt ab.
Kann man, ja. Kann sicher ein Faktor auch mit sein. Ne? Das ist ja bei vielen Sachen
eine
ja nicht
Erklärung.
Ja, eben. Ja. Ist, ne? Bei vielen Sachen ist es ja noch nicht abschließend klärt. Was auch natürlich sein kann, ist, ne, wenn du länger wach bist, hast du ein längeres Zeitraum, wo du essen kannst.
Ja,
du isst einfach. Bist du 3 Stunden länger wach am Tag, kannst du auch theoretisch 3 Stunden länger essen. Jetzt mal ganz banal gesagt, aber das gibt dir einfach ein größeres Zeitfenster auch. Ne?
Vor allem, weil es ja intuitiv, das muss man dazu sagen, deine Studien haben die Menschen intuitiv mehr gegessen.
Ja.
Wenn sie jetzt Kalorien zählen würden, das wäre halt die interessantere Frage. Ne?
Ja, dann wäre halt die Frage, aber gut, und der Schlafmangel wird deine Disziplin auch irgendwann sinken.
Ja.
Ne? Kognitiv wirst du auch weniger erschöpft, wirst du auch erschöpfter sein. Und was natürlich auch ist, wenn du erschöpft bist und müde bist, wirst du dich auch weniger bewegen. Wenn du chronischen Schlafmangel hast, wie viel Lust hast du dann noch regelmäßig zum Sport zu gehen oder
klar.
sich zu bewegen oder überhaupt von der Couch aufzustehen und nochmal irgendwo rumzulaufen? Du machst bestimmt keinen Spaziergang mehr, wenn du komplett eigentlich nur noch in der Ecke hängst.
Nee, das ist richtig.
Ja? Und das sind halt alles so Faktoren. Reduziert sich eventuell die Bewegung, der Konsum von Kalorien wird ein bisschen höher. Und machst du das lange genug, dann hast du halt einen Anstieg vom Gewicht. Deswegen ist Schlafmangel ja ein Faktor, den man definitiv auf dem Schirm haben sollte.
Und da möchten wir noch mal ganz klar sagen, weil uns hören viele Leute, die Kinder haben, kleine Kinder.
Ja.
Und da, also wie gesagt, Leute, nur weil ihr jetzt nicht jede Nacht 7 bis 9 Stunden Schlaf bekommt, heißt es nicht, dass ihr zum Scheitern verurteilt seid. Ne? Ganz wichtig, das alles sind immer nur Theorien in einer perfekten Welt. Und wenn ihr ein Neugeborenes zu Hause habt oder kleine Kinder, dann, so hart wie es klingt, macht das Beste draus, weil ihr werdet es nicht verhindern können, dass ihr da nicht euren Schlaf bekommt.
Ja, vor allem ist die Biologie oder der Menschheit, glaube ich, darauf ausgelegt, dass Kinder dafür sorgen, dass wir für eine gewisse Phase weniger schlafen. Ne, das ist ja auch so. Deswegen würde ich mir da keine Gedanken machen. Was aber auch noch ein Faktor ist, den wir vielleicht erwähnen müssen, was wir hier ab und zu sehen, auch in unserer Arbeit, ist, wenn Leute sehr wenig essen, sehr wenig Kalorien essen, dass die auch weniger schlafen. Oder Schlafstörungen haben, die dann, sobald die mehr Kalorien nämlich wieder zu sich nehmen, dann auch auf einmal besser durchschlafen. Der Faktor da ist wahrscheinlich Stress. Ne? Weil wenn du jetzt nur 1200 Kalorien isst, hast du ja viele Stresshormone.
Mhm.
Ne? Weil du hast ja logischerweise wenig Ressourcen zur Verfügung, wenig Sättigung. Dadurch schläfst du schlechter. Und deswegen haben wir auch öfter in der Praxis mal den Fall, dass die Leute, wenn sie wieder mehr essen, auf einmal ansagen, oh, mein Schlaf ist deutlich besser geworden.
Mhm. Mir fällt da jemand ein.
Ja. Mir fallen da mehrere ein.
Und da haben wir wieder die evolutionäre Erklärung. Wenn du zu wenig isst, dann sagt dein Körper, hey, wir brauchen Nahrung. Du kannst jetzt nicht schlafen, weil wir sind zu schwach. Wenn wir uns nicht ums Überleben kümmern, haben wir ein Problem. Und wenn du weiterhin so geschwächt bist und dich jemand anderes findet, kannst du dich nicht verteidigen.
Ne? Korrekt, ja. Ja, und deswegen, also das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen. Ne? Man kann auch sagen, wenn man genauso das andere Extrem ist, wenn man sehr übergewichtig ist oder sehr viel Muskelmasse hat, ne? Körpermasse an sich, schläfst du auch wieder schlechter, weil dann kriegst du so Atemaussetzer teilweise im Schlaf. Ne? Das sind ja auch so Faktoren, die da noch reinspielen. Das ist unabhängig, ob das Muskeln oder Körperfett sind.
Übrigens zum Thema Schlaf haben wir auch schon Podcast-Folgen gemacht. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Podcast-Folge das ist, aber sucht einfach mal bei der Podcast-App oder auf YouTube. Ne, auf YouTube gibt es sie noch nicht, aber sucht mal bei Spotify einfach Ernährung, Schlaf. Da werdet ihr die Folgen auch finden, weil wir wollen nicht zu lange auf das Thema eingehen.
Genau.
Weil es ja hier eigentlich ums Essverhalten geht und nicht ums Thema Schlaf.
Ja.
Aber nochmal zusammengefasst, wie wirkt sich Schlaf aufs Essverhalten aus? Also Schlafmangel führt zu mehr Stress und Schlafmangel sorgt auch dafür, dass Hungerhormone steigen und Sättigungshormone sinken und der subjektive Hunger steigt. Und wir haben, wenn wir wenig schlafen, mehr Appetit auf hochverarbeitete Lebensmittel. Und wenn wir weniger schlafen, haben wir mehr Zeit zum Essen, was, wenn wir es unbewusst nicht genau tracken, ebenfalls dazu führen kann, dass wir zu viele Kalorien aufnehmen.
Ja.
Jetzt haben wir noch einen dritten Grund, der das Essverhalten beeinträchtigt, das ist der Alkohol.
Ja, Alkohol ist so ein Klassiker. Ich denke, viele wissen das ja auch schon. Ne? Alkohol selber hat ja Kalorien. Das ist witzigerweise manchen nicht klar, ne? Dass Alkohol 7 Kalorien hat. Also das ist mehr wenigen klar. Als mehr als Protein eigentlich und Kohlenhydraten. Öl. Ja, es ist fast an derselben Sinne wie Fette. Ne? Und deswegen, und das ist nur, wir reden hier nur von dem reinen Alkohol.
Genau.
Ne? Wir reden hier nicht, was sonst noch in dem Getränk ist.
Ja, so Kalperinia. Ne? Also ja, ich trinke ja gern Baileys zum Beispiel.
Ja.
Wenn du überlegst, so ein 10 Zentiliter, keine Ahnung, so ein kleiner Shot hat ja schon 100 Kalorien.
Ja.
Davon 5 am Abend weg, trinken sind es 500 Kalorien.
Ja.
Das geht schnell.
Das geht richtig schnell. Ja, du hast auch alle Mixgetränke, ne? So, hol dir irgendeinen Cocktail, selbst wenn du dir so einen Fruchtcocktail oder so, sind 3 Sirups drin und dann noch 2 Sorten Alkohol oder sonst irgendwas, 2 verschiedene und schon hast du das Ding. Da hast du auch dann ein paar hundert Kalorien direkt drin mit einem Glas. Also es geht sehr schnell, ne? Deswegen, Alkohol an sich hat Kalorien. Und was man halt auch sehen muss, ne, sobald man Alkohol getrunken hat, der Körper muss Alkohol als erstes verstoffwechseln, diese Kalorien. Weil Körper hat keinen Verwendungszweck für Alkohol. Ne? Wir können Fette speichern, wir können Kohlenhydrate verwenden, wir können Proteine gebrauchen, aber Alkohol können wir nicht gebrauchen. Also muss Alkohol verwertet werden. Deswegen kriegt man auch am Anfang dann so, wenn man anfängt, was zu trinken, wird man schnell aktiv. Ne?
Mhm. Da hört man ja auch dann oft, also das ist ja so ein Mythos, wenn du Alkohol trinkst, ist die Fettverbrennung blockiert. Ne? Ist ja jetzt auch nicht so ganz richtig. Also ja, mechanistisch nicht. Gesehen, ja,
ja.
Weil während du Alkohol im Blut hast, wird der primär verbrannt. Aber bist du damit im Defizit, dann brennst du natürlich trotzdem Fett.
Ja, ne? es ist kein An- und Ausschalter immer. Ne? Die Leute vergessen immer, das denken, irgendeine Sache geht an und der Körper macht nur eine Sache und die anderen Sachen schaltet er aus. So funktioniert es nicht. Ja, dann ist natürlich... Der klassische Alkohol senkt natürlich die Hemmschwelle. Das weiß auch, glaube ich, dürfte jedem bekannt sein, der schon mal Alkohol getrunken hat. Das tendenziell ist natürlich auch dann die Nahrungsaufnahme oder wenn man sagt, man versucht in einem gewissen Kalorienbudget zu bleiben oder man versucht sich an eine gewisse Ernährung zu halten, sobald man Alkohol getrunken hat, sind diese, ja, die Regeln, die man da hat, eventuell auch schneller aufgewichen. Das heißt, man greift zu Sachen, die man eventuell da nicht essen will oder... Ja, du haust die Tüte Chips weg, weil es dir dann auch vollkommen egal ist oder sonst irgendwas. Ne? Und das ist jetzt ja nicht schlimm. Also man kann ja auch Alkohol trinken und dabei Spaß haben und auch was dabei essen und snacken und auch die Tüte Chips weghauen. Die Frage ist halt, ab wann jetzt, wie mit allem, ab wann wird es problematisch, wenn es halt öfter passiert, wenn du halt in extremem Maße dann jedes Mal eskalierst, ne? Dann ist es ja eher ein Problem. Das soll jetzt auch nicht, wir wollen jetzt hier auch nicht auf dem Alkoholkonsum rumhämmern. Dass es negativ ist in irgendeiner Weise. Ja, ist es.
Es kommt drauf an. Trinkst du gerne mal ein Gläschen Wein und kannst deine Kalorienbilanz einplanen?
Ja.
Gar kein Thema.
Ja.
Trinkst du halt Alkohol und merkst dann, dass du bei gewissen Schlagerpartys dann aus einem Bier das Achte wird und irgendwann hast du noch eine halbe Flasche Tequila intus und dann sagst du dir, ja, fuck off, ich bin jetzt ja eh betrunken. Dann kann es deiner Diät natürlich schaden. Oder wenn du halt merkst, dass du zum Alkohol immer wieder snackst, weil du das auch so gewohnt bist, ja, so zum Weinchen ein bisschen Käse, ne? Ja, das geht ja nicht ohne. Und wenn du dann halt merkst, dass du dadurch drüber kommst, ist es halt auch etwas, ne?
Ja, genau. Und wenn es halt regelmäßig passiert, ne? Weil wir wissen auch, moderater Alkoholkonsum, sieht man auch, hat eher einen negativen Gewichtstrend, ne? Also insgesamt, wenn man sich auch wieder Daten anguckt, das ist...
Was meinst du, woran das liegt? Ich habe mich mit der Studie nicht beschäftigt.
Das ist eher so, wenn man sich die Gesamtheit der Daten anguckt. Das kann einfach sein, Alkohol hat ja auch einen gewissen sozialen Kontext. Ne? So ein Glas Wein zum Essen. Das ist eher so moderater Alkoholkonsum. Da geht es nicht irgendwie, wir gehen am Wochenende Binge trinken. Ja? Sondern wenn du halt, guck mal, geh mal nach Italien, geh mal nach Frankreich oder sonst irgendwo hin oder auf Dinge und setz dich irgendwo zusammen mit den Leuten, trinkt man ein Glas Wein zusammen, isst zusammen. Weißt du, was ich meine? Das ist vollkommen normal. Und das muss nicht unbedingt dann negativ meinen, wenn man das in dem Setting macht und das auch, ja, das als moderaten Alkoholkonsum. Ich glaube, als moderat gilt irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz, wie viel Standard trinkst man, irgendwie so 4 Gläser die Woche oder so irgendwas, ich weiß nicht mehr ganz genau. Das gibt irgendwie so eine Definition davon für irgendwie was. Aber ich sag mal, wenn du so ein normales Trinkverhältnis hast, so wie du es eben gesagt hast, dass man zum Essen was trinkt oder sonst irgendwas und das in einer moderaten Menge macht, dann ist das eigentlich kein Problem, ne? Weil Alkohol in höheren Dosierungen stört auf jeden Fall auch wieder Schlaf. Das muss man auch wissen, weil jeder weiß es, wenn du einmal betrunken warst und du legst dich ins Bett und du schläfst 8 Stunden, du stehst auf, ne, du fühlst dich nicht, als hättest du 8 Stunden geschlafen. Du fühlst dich wie mit dem Hammer getroffen und du willst direkt wieder ins Bett. Ne, weil du wachst nachts unbewusst sehr häufig dann auf und so weiter. Und dein ganzer Schlaf wird eigentlich gestört. Dementsprechend ist es eigentlich auch fast besser, wenn man Alkohol trinkt, das nachmittags zu trinken, als kurz vorm Schlafen gehen.
Tatsächlich muss ich sagen, ich war das letzte Mal betrunken vor 15 Jahren oder so. Mit 14.
Wow.
Und seitdem krass. Eigentlich nie wieder.
Ja gut, also das kann schon, ich nicht mithalten.
Das ist schon, hat mich die Alkohol, also klingt jetzt vielleicht dumm, aber Drogen und Alkohol haben mich irgendwie nie gereizt. Ich war eher so der Delinquente, der irgendwo ins Schwimmbad eingebrochen ist oder so.
Okay, hat das jeder war seine mein Kick. Jeder hat seine eigenen Laster. Ja, aber ja, deswegen, also wie gesagt, Alkohol, man kann es machen, es ist halt, es hat halt selber Kalorien. Und man muss halt damit rechnen, dass man das, sein Essverhalten dann entsprechend umstellt, wenn die Mengen an Alkohol höher sind. Ja? Und wenn man halt jetzt nicht wirklich exzessiv viel trinkt. Ne? Aber es ist auch so ein Ding, wenn jemand Gewohnheit, diese Klasse, ich trinke abends 2 Feierabendbier oder 3, ne? Wenn aus 2, 3. Und dann haben die Leute irgendwann so dieses klassische Männersyndrom, dass sie irgendwann einen Bierbauch haben, weil sie halt jeden Abend nach Feierabend dann trinken. Aber gut, deswegen, das ist halt dann Konsum, den man irgendwann einstellen sollte oder reduzieren sollte.
Okay, wir haben jetzt Stress, Schlaf, Alkohol. Jetzt ist es ja so, dass wir noch einen vierten Punkt haben und der lautet Struktur.
Genau. Ne?
Also Struktur ist im Prinzip, wie ich die Kalorien konsumiere, nicht wie viel.
Ja.
Und wir sehen halt ganz häufig, oder wir haben deswegen auch unsere App eigentlich auf die Struktur aufgebaut, dass das Hauptproblem ist, weil die meisten Menschen machen halt radikale Maßnahmen, wissen gar nicht, wann sie eigentlich Mahlzeiten benötigen oder was für Optionen sie haben. Ne? Haben irgendwie keinen Plan, keine Einkaufsstruktur, essen mal da was, dann werden sie irgendwo eingeladen, dann ist ja sowieso wieder egal, weil, ja gut, jetzt wurde ja schon für mich entschieden und ich bin da sowieso zum Scheitern verurteilt. Und den meisten fehlt einfach Klarheit in der Struktur. Und wenn diese Struktur nicht da ist, dann hast du ein Problem, weil du nie wirklich weißt, an welchen Baustellen du eigentlich arbeitest. Ne? Also zum Beispiel, du hast eine Snacks in der Schublade drin und du weißt vielleicht, dass es nicht förderlich ist, immer zu snacken, aber du weißt auch nicht, wie du Snacken beenden kannst, weil du halt die Sachen immer in Griffnähe hast. Oder du machst keine Meal Prep, weil du dir sagst, dass es zu anstrengend ist und dich zu sehr einschränkt, aber am Ende kommst du nach Hause, weißt nicht, was du essen sollst, hast auch keine Lust mehr, dir was auszusuchen, kochst dir dann etwas, von dem du weißt, oder bestellst etwas, von dem du weißt, es ist nicht zielführend, was dich ja auch wieder einschränkt. Also wähle dein Eingeschränkte.
Ja, es ist tatsächlich so. Ja. Das ist ja, im Endeffekt ist die Struktur, baut ja auf den Routinen auf, die wir haben, ja. Ja, unseren täglichen Routinen. Und wenn du keinen wirklichen Ablauf in deinem Essverhalten hast, keine Grundstruktur, keinen roten Faden, der sich da durchzieht, an dem du, mit dem du zurechtkommst, dann wird es halt irgendwann schwierig, das Ganze zu machen. Ja, weil, wie du schon sagst, was machst du, wenn du Stress hast? Was machst du, wenn du Routinen hast, wie eben das Snacken, das eigentlich vielleicht weniger hilfreich ist für dein Ziel? Ja? Und was machst du dann, wenn du in Entscheidungsfindung kommst? Weil du musst ja jedes Mal, wenn du keine Routine hast, musst du ja in Situationen, wo du wo eine Variation ist, musst du ja jedes Mal aktiv eine Entscheidung wieder treffen.
Ja.
No. Triffst du jetzt die richtige Entscheidung? Hast du die richtigen Ressourcen? Hast du vorausgeplant? Weil klar, wenn du abends um 10 nach Hause kommst und denkst, du könntest jetzt noch was kochen, ja, und selbst wenn du dich dann durchringst, dann machst du einen Kühlschrank auf und stellst fest, ist ja gar nichts da, mit wem ich jetzt kochen kann. Ne? Also ich habe jetzt gar nicht die Zutaten für das, was ich da gerade brauche. Und das sind ja alles so Sachen, die dann im Endeffekt 2 Schritte vorne dran hätten passieren müssen, ja, damit du erst gar nicht in die Situation reinkommst.
Richtig. Und deswegen sagen wir auch, das Problem in Anführungsstrichen Ernährung ist für dich erst dann gelöst, wenn du eine Struktur hast, die auf Autopilot funktioniert.
Mhm.
Und damit die auf Autopilot funktioniert, müssen 4 Sachen gegeben sein. Nummer 1, die muss innerhalb eines Kalorienrahmens einfach einhaltbar sein.
Ja.
Nummer 2 ist, sie muss dich mit Nährstoffen versorgen.
Mhm.
Nummer 3 ist, sie muss dich sättigen und genießbar sein. Und Nummer 4 ist, sie muss dich befriedigen. Und wenn diese 4 Punkte zutreffen, musst du dir um deine Ernährung eigentlich gar keine Gedanken mehr machen. Du musst nur noch darüber nachdenken, wie viel du wovon isst.
Ja.
Und das ist halt etwas, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Und da habe ich gelernt, haben wir übrigens eine Podcast-Folge über Learnings gemacht, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wie banal es eigentlich ist, ihre Lösung zu formulieren, aber sie kommen halt leider nicht drauf. Ein anderer Punkt ist auch der Zustand von dir, Langeweile. Langeweile, also auch wie du dich fühlst, kann dein Essverhalten beeinflussen. Wenn du nur unter Stress isst, isst du halt auch schneller. Isst du schneller, wirst du wahrscheinlich schlechter gesättigt, wenn du langsamer isst. Isst du nur vor dem Fernseher, weil du sagst, ich brauche irgendwas, was mich unterhält, wird dein Sättigungsgefühl eventuell auch ein bisschen abgeschwächter sein und du hast mehr Hunger. Oder du hast es dir zur Gewohnheit gemacht, aus Langeweile zu essen. Ich sage immer zu unseren Leuten, wir haben ja unsere Hungerskala, wo wir den Hunger so aufgegliedert haben, wo jeder mal sich überlegen muss, okay, wann hatte ich eigentlich das letzte Mal Hunger? Weil Hunger, Appetit und aus Langeweile essen sind drei völlig verschiedene Paar Schuhe.
Ja, auf jeden Fall.
Weil Hunger hatte ich eigentlich, wenn ich so zurückdenke, noch nie. Also so richtigen Hunger, wie er definiert ist.
Ja.
Dass du wirklich sagst, okay, ich muss jetzt einen puren Magerquark runterlöffeln, sonst kippe ich um. Also das ist für mich Hunger. Oft haben wir einfach nur Appetit oder wir wollen uns halt durch Nahrungsmittel stimulieren, weil wir es halt so gewohnt sind. Das merkst du halt an Leuten, die in den Kühlschrank gucken und dann wieder zumachen, weil sie irgendwie merken, ah nee, jetzt irgendwie doch nicht oder soll ich mir doch was Kleines machen? Und wenn du Hunger hast, dann denkst du darüber nicht nach.
Nee, da isst du, was da ist. Da isst du die Eier mit Schale. Naja, auch Langeweile ist ja so ein Faktor. Langeweile ist ein Zustand, der super schwer zu ertragen ist. Ich weiß nicht, ob du diese eine Studie kennst, da hat man Frauen und Männer hingesetzt in so einen Raum und hat ihnen einen Elektroschocker angeschlossen, ne? Und da konntest du dir selber einen Elektroschock geben und man hat denen einfach nichts gegeben, hat den einfach nur da sitzen lassen.
Kenne ich nicht. Ne?
Ein Teil der Frauen, das war ein geringer Teil, und mehr als 50% der Männer haben sich irgendwann einfach einen schmerzhaften Elektroschock verpasst, weil es besser war, als die Langeweile zu ertragen. Dieses Experiment gibt es. Das ist tatsächlich, ich muss mal rausfinden, wo diese Studie ist, aber das ist ganz bekannt. Ey.
Also wir haben jetzt Stress, Schlaf, Alkohol, Struktur.
Ja.
Jetzt bleibt noch eine Sache und die ist
Verbote.
Ja. So oder Diät, striktes Diätdenken.
Ja, das ist damit gemeint. Ne? Strikte
Diätregeln. Tagverbot meinen wir nicht.
Genau. Ja, weil das ist dieses klassische Prinzip, ne? Denk nicht an den rosa Elefanten.
Mhm.
Ne? Wenn ich mir irgendwas verbiete und sage, das darf ich nicht, woran denke ich drüber? Ne? Also ich denke dann immer an die Sachen, die ich nicht darf. Und wenn man sehr strikte Regeln aufstellt, Regeln können am Anfang von einer Diät helfen. Das ist ja im Normalfall, wenn du eine klassische Diät jetzt mal in Anführungszeichen machst, sagen wir mal, du machst Keto. Ne? Hat sehr strikte Regeln. Funktioniert für dich am Anfang vielleicht, weil du darfst nur 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen. Kann sein, dass das für dich an den ersten Tagen funktioniert oder ersten Wochen, weil du sagst, ey, super, ich kann mit diesen Regeln leben. Oder du gehst irgendwie Low Carb. Ja, und schmeißt alles raus, was Zucker oder sonst irgendwas hat. Und irgendwann, so am Anfang funktioniert es und dann nach ein paar Wochen merkst du einfach, ey, ich habe richtig Bock auf Eis oder auf Schokoriegel. Und dann darfst du aber, ey, das ist verboten. Und irgendwann erzeugt es in dir so viel Reibung, ja, wenn du das vor allem immer wieder wegschiebst, dass du irgendwann eventuell dazu tendierst, so einfach zu sagen, ey, ich brauche das jetzt. Und dann haust du die ganze Packung weg. Na? Und dann sagst du auch, ja, scheiß drauf, jetzt ist es eh schon zu spät. Und dann eskaliert es bei manchen weiter. Ne? Das kann bei manchen Essanfällen triggern. Aber es erzeugt auf jeden Fall bei vielen auch Heißhunger. Und deswegen sagen wir immer, diese extrem strikten Diätregeln helfen den Leuten maximal kurzfristig. Langfristig werden sie dich eher sabotieren.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe da immer ein super, super Beispiel für. Und zwar, strikte Diätregeln erzeugen Reibung. Und jeder Mensch kann nur einen bestimmten Teil von Reibung tolerieren.
Ja.
Und je mehr Regeln du hast, desto weniger Reibung kannst du tolerieren. Du kannst dir so vorstellen, du hast eine Tasse, und die Größe der Tasse bestimmt, wie viel Reibung du verkraftest. Und wenn du die Tasse jetzt mit Diätregeln befüllst, dann ist die irgendwann voll. Und wenn du da noch weiter Wasser reinkippst, dann läuft die Tasse über. Und das, was überläuft, sind dann oft die Dinge, die deine Diät sabotieren, wie Heißhungerattacken oder dass du dich schlecht fühlst oder dass du irgendwelche Kompensationsmaßnahmen einleitest. Und deswegen sagen wir immer, mach dir die Tasse nicht zu klein, weil sonst hast du sehr wenig Spielraum und musst sehr präzise einschenken.
Mhm.
Und das kann natürlich dann auch dein Essverhalten sabotieren. Okay, wir haben jetzt 5 Punkte genannt.
ja,
die das Essverhalten sabotieren. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber das werden wir in der Podcast-Folge nicht besprechen. Dafür haben wir ja die App, wo wir das alles im Detail und ausführlich formulieren. An dieser Stelle, gibt es noch irgendwas zu sagen?
Ne, und für unsere Community, die kriegen das natürlich nochmal in ausführlicher Form, ja, mit Stress und allem. Aber ansonsten, ja, es gibt, wie du schon sagst, es gibt halt noch viel mehr, aber wir müssen irgendwo auch einschränken, ne, was wir hier, auf was wir uns beziehen. Deswegen, die 5 Punkte sind auf jeden Fall wichtig. Schau, was du da rausnimmst. Und ja, wenn dich etwas betrifft, dann versuch für dich diese Lösung dann so zu formulieren, dass sie eben auch langfristig funktioniert.
Das ist immer vielleicht ganz noch wichtig. Zum Abschluss. Ich frage zuerst dich und dann sage ich, was ich darüber denke. Wenn jetzt eine Person sagt, boah, das ist alles bei mir ausbaufähig, was würdest du der Person empfehlen als erstes, woran würdest du der Person empfehlen, als erstes zu arbeiten?
An dem Punkt, wo du denkst, dass es dir am einfachsten fällt. Mhm. Also fang mit dem Einfachstmöglichen an. Ne? Also
abgesehen davon jetzt, also da bin ich da sowieso
der einfachen Meinung. Schritt und dann, also, und mach nicht 5 Sachen auf einmal. Ich würde nur eine Sache angehen immer. Ne? Nimm dir ein Thema raus, fang mit einer Sache an und verbessere es. Weil die Chancen ist, wenn du deinen Stress lässt sich zum Beispiel nur managen, ne, wenn dein Stress vielleicht managst oder dein Schlaf irgendwo verbessert, dass sich auch Auswirkungen auf andere Sachen hat.
Mhm. Ne? Aber ich meine, wenn du jetzt eine Sache wählen müsstest, jetzt abgesehen davon.
Also konkret einen von konkret diesen, Punkten. Denen. Ich würde mich in dem Fall. Kommt darauf an, wie problematisch der Alkoholkonsum ist, aber ansonsten nehmen wir an, der ist normal, dann würde ich mich wahrscheinlich erst auf Thema Schlaf konzentrieren.
Okay. Ich würde die Struktur wählen tatsächlich.
Ja. Ja, das stimmt, das kannst du auch. Also,
weil auch wenn deine Struktur felsenfest ist und du auch mal einen scheiß Schlaf hast, ist es trotzdem immer noch ein Faktor, wo du sagst, ich lasse mich davon nicht beeinflussen, weil du die Klarheit darüber hast.
Ja, du kannst auch sagen, dass Schlaf ein Teil deiner Struktur ist in dem Fall. Ne?
Das ist natürlich, ja. Ja,
ist im Endeffekt ja auch richtig. Ne? Ja, stimmt. Von daher, Struktur ist schon, für die Ernährung ist Struktur schon das Entscheidende. Ne? Also dieses, weil dann würdest du auch hast du deine Struktur, würdest du auch das Essen unter Stress auf jeden Fall besser managen.
Ich denke, dass die Struktur,
die zwei Sachen.
Es ist schwierig.
Struktur also und Schlaf.
Schlaf, würde ich sagen, hat in Bezug auf Gesundheit definitiv den größten Benefit. Ja. Weil es ist ja im Prinzip, es befruchtet sich ja alles gegenseitig. Ja,
natürlich.
Hast du wenig Stress oder kannst ihn gut managen, hilft es deiner Struktur. Schläfst du aber auch besser. Schläfst du besser, hast du weniger Stress, beziehungsweise hast du eine höhere Stresstoleranz und es wird sich wahrscheinlich auch auf deine Struktur auswirken.
Korrekt.
Genauso wird es sich aber auch auf alles andere auswirken. Mhm. Ne? Genauso trinkst du moderat Alkohol, wirst du wahrscheinlich besser schlafen und hast wahrscheinlich auch die bessere Struktur. Betrinkst du dich halt, wird darunter auch deine Struktur und dein Schlaf leiden und dadurch bist du dann vielleicht wieder gestresst. Also wenn es gibt halt nicht die eine Lösung, aber ja, ne, das ist halt das
Schwierige. Ja, natürlich. Ne? Deswegen ist die Frage auch, was fällt dir dann einfacher? Ne? Also wie gesagt, aber Struktur und Schlaf sind so die absoluten Fundamente.
Ne? Ja, ja. Okay. Dann sagen wir, danke fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Wenn ihr unseren Podcast hört, zum Beispiel auf Spotify, dann gebt unserem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Alles andere wollen wir nicht. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr uns auf YouTube anschaut, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde uns schon sehr helfen. Und wenn ihr sagt, hey, die Folge hilft auch jemandem aus meinem Umkreis, denkt immer dran. Content teilen bringt gutes Karma, also empfiehlt diese Podcast-Folge gerne jemanden weiter, der ebenfalls davon profitiert. In diesem Sinne,
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Wir hören oder sehen uns beim nächsten Mal.